1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Wenn Morris wüsste, wie man Zeitsprünge macht, dann könnte er den Lauf der Geschichte entscheidend verändern.
Achtung, Frühwarnsystem aktiviert. Feindliche Kampfschiffe treten in das Sonnensystem ein. Sprache und Erkennungszeichen von Bogloditen festgestellt.
Bogloditen? Boris ist ein Boglodit. Aber die wurden doch ausgerottet.
Offensichtlich nicht.
Wir haben es immer schon gewusst, dass mit unserem Boris irgendwas nicht stimmt, ne? Also der hier bei Boris Kulik, ne? Irgendwie ist er doch ein Alien. Und das ist jetzt ganz offensichtlich, das ist jetzt enthüllt worden, und zwar in Man in Black. Dritter Teil jetzt also in den Kinos zu sehen, und diese beiden Alien-Spezialisten werden jetzt ergänzt durch einen dritten. Es sind also eigentlich drei, die da kämpfen. Josh Brolin spielt diesen dritten. Wir haben mit ihm gesprochen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, Josh, wer auch immer, Sie haben diesen Mann schon gesehen. Ganz markantes Gesicht, war schon in einer ganzen Reihe von Filmen. Aber jetzt wird er ein richtiger Superstar. Nicht zuletzt dadurch, dass er hier bei Radio 1 bei 12 Uhr mittags zu Wort kommt nun endlich. Außerdem schalten wir auch rüber nach Cannes. Anke Lewicke ist ja noch vor Ort und wird so die Kiste richtig zumachen, und wir werden kräftig darüber spekulieren, wer denn nun die Palme morgen Abend, ist es soweit, bekommen wird, die Goldene Palme in Cannes. Dies ist noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen allerseits.
Radio 1 live aus Cannes.
Und live schalten wir in das Festival Palais zu Anke Lewicke, welche selbige ja noch dort ist. Anke, grüß dich erstmal, meine Liebe. Hallo.
Hallo, ich sitze hier in deiner Lieblingskabine, genau. Aber die Spanierin ist nicht mehr da, deshalb haben wir einigermaßen Ruhe.
Das müssen wir den Leuten kurz erklären, es sind so kleine niedliche Buchten da unten im Keller, und wenn man eben sehr temperamentvolle Kollegen hat, dann schreien die so rum, man hört im Hintergrund übrigens doch ein bisschen was, dann schreien die so rum, dass man also sozusagen eine doppelte Besprechung hat. Einmal auf Spanisch, Italienisch, was auch immer, und dann eben unsere Deutsche, und das ist heute dein Job, Anke, nämlich ja. Du bist da vor Ort geblieben. Wir haben den Wettbewerb so gemeinsam doch so durchgesessen, haben vieles gesehen, haben jetzt am Schluss nochmal, und das war vielleicht schwierig, einen durchaus komplizierten Film gesehen, wo ich mal dachte, wenn der am Anfang gelaufen wäre, wären die Leute geduldiger gewesen. Das ist der Film von David Cronenberg, der neue, also ein Mann der Obsessionen, Anke, der ja sehr tief hineinblicken kann in die menschliche Seele, hat ein Erfolgsbuch verfilmt, nämlich von Dan DeLillo. Spricht er sich eigentlich so aus? DeLillo, ja. Ne? So würde ich sagen. Cosmopolis, ein Buch, was ich auch gelesen habe, was ich ziemlich spröde fand als Buch. Wie ging es dir jetzt mit dem Film?
Ja, ich finde das ganz spannend. Also du hast es ja eben schon gesagt, dass Cronenberg eben so ein Meister ist des subtilen Horrors, und der geht ja immer in die Psyche seiner angeschlagenen Helden rein. Aber hier nehmen wir dann mal Platz in einer Stretch-Limousine, und da sitzt Robert Pattinson drin, der einen Börsenmakler spielt. Und ich finde, der gibt diesem abgefuckten Finanzmenschen wirklich so die Kühle und Kälte, die es braucht. Ne? Und den Film muss man sich dann vorstellen, vielleicht wie ein rollendes Kammerspiel durch eine abgerissene Stadtlandschaft. Zu Pattinson steigen immer andere Leute in die Limousine. Es geht um die Weltwirtschaftskrise, um den Untergang des Kapitalismus und so weiter. Und draußen tobt gleichzeitig der Straßenkampf. Menschen demonstrieren mit Ratten gegen die sozialen Ungerechtigkeiten. Und wenn du dann den Robert Pattinson da sitzen siehst in seiner Limousine, dann denkst du irgendwie doch, wie er da thront, an den Sonnenkönig, an jemanden, der schon lange so den Kontakt zur Außenwelt verloren hat. Und ich finde dieses Bild eigentlich ganz gut, weil es so eines der wenigen Bilder waren hier auf diesem Festival, wo so die Wirklichkeit hineingeragt hat und was trotzdem einfach ein gutes Kinobild war.
Also mir hat es auch sehr gefallen, auch dieses Raumschiff war es ja eigentlich nicht. Diese Limousine hat sowas von so einem Cockpit eben, er schaltet und waltet, er sitzt an den Hebeln, der macht ganz buchstäblich übrigens auch. Und ich fand auch Robert Pattinson eine Idealbesetzung mit dieser inneren und äußeren Leere, die er irgendwie zeigt. Vielleicht unfreiwillig, aber er präsentiert sie einfach, ne? Anke, nun war das ein Film, du hast gerade gesagt, wo die Wirklichkeit hineinragt. Das galt eigentlich leider für sehr wenige Wettbewerbsfilme. Manche spielten für mich, für viele sogar, so eher im luftleeren Raum.
Ja, wir waren doch vor allen Dingen enttäuscht über den rumänischen Film Hinter den Hügeln von Christian Mungiu. Der hat ja vor 3-4 Jahren hier die Goldene Palme gewonnen mit 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage. Jetzt spielt das Ganze in einem Kloster. Es geht einfach, ja, man könnte sagen, um religiöse Verformungen, Deformationen, um Exorzismus, und was so schade ist, dass man überhaupt nicht mitbekommt, in was für einem Rumänien spielt eigentlich dieser Film. Warum ist der Glauben wieder so wichtig in Rumänien geworden? Das bleibt offen. Gleichzeitig wirft er aber auch keinen Blick in die Religion rein. Und es sind eigentlich nur schön komponierte Bilder von betenden Nonnen. Mehr hat der Film nicht zu bieten. Und da kann ich nur sagen, Knut, ne, der alte Jacke, Ken Loach, das war doch einer der wenigen, der hat doch nochmal einen Blick in die Wirklichkeit geworfen.
Das war eine Komödie. Komödie, An Angel's Share, eine harte Komödie auch mit sozialem Hintergrund und ganz realistisch, aber gleichzeitig fand ich so schön, dass dieser Altmeister des sozialkritischen Kinos eine Aufsteigergeschichte erzählt. Er gönnt diesem jungen Mann von ganz unten dann doch ein neues Leben.
Ja, und der Film ist total spannend. Ne? Es geht ja um so einen Whisky-Raub und wie das stattfindet. Ich meine, da kann kein Thriller mit Brad Pitt mithalten. Der kam hier ja als Auftragskiller an. Und das fand ich auch einen ganz interessanten Film. Killing Me Softly, das will ja eigentlich ein Film über ein abgefucktes Amerika sein, Amerika der Weltwirtschaftskrise, spielt dann dementsprechend auch immer hinter so leeren Kulissen, Räumen und sonst was. Aber wenn dann Brad Pitt vorgefahren kommt mit seinem schwarzen Schlitten und lässig aussteigt, dann gibt er dieser Szene einfach immer Glamour und das passt überhaupt nicht zu dem Film.
Anke, ich glaube, wir sind uns ziemlich einig. Diesmal können wir uns auch schnell einigen. Es war jetzt nicht so das überragende Jahr. Es gab einige ganz schöne Filme, aber es war jetzt nicht so aufregend, dass man da ständig drüber geredet hätte, was man gesehen hat. Man hat vieles so auch schon sehr bald wieder vergessen und ich bin sehr gespannt, was die Jury nicht vergessen hat, was also bei ihr hängen bleibt und was sie dann morgen auszeichnen wird.
Ja, aber wir sind uns auch einig, ne? Wer seine zweite goldene Palme mit nach Hause nehmen darf, oder?
Ja.
Geht dir doch genauso.
Sag du's.
Ja, Michael Haneke für seinen Film Amour, Liebe. Und ich finde das wirklich interessant, weil dieser Regisseur sich jetzt von einer völlig anderen Seite zeigt. Also das Weiße Band war ja ein Ensemblefilm. Mhm. Jetzt dreht er ein Kammerspiel. Es geht um zwei ältere Leute, George und Ann. Ann hatte einen Schlaganfall und ist seitdem ein Pflegefall. Und Michael Haneke hat seinen Film in Cannes wie folgt beschrieben.
Ich mache nie einen Film, um etwas zu zeigen. Wenn man ein gewisses Alter erreicht, wird man zwangsläufig mit dem Leiden eines Menschen konfrontiert, den man liebt. Seien es die Großeltern, der Partner oder Freunde. Auch ich habe diese Erfahrung in meiner Familie gemacht und mir daher die Frage gestellt, wie man mit dem Leiden eines geliebten Menschen umgeht. Das war der Ursprung des Films.
Und der Film ist in Frankreich gedreht, auf Französisch. Und auch bei der Pressekonferenz hat Haneke immer als Österreicher Französisch gesprochen, um das kurz zu erklären, Anke. Und das wäre der verdiente Preis, auch die Darstellerpreise?
Ja, auf alle Fälle, weil es ist ja auch ein Kammerspiel und er filmt ja eigentlich das Sterben, aber erzählt dabei von einer ganz großen Liebe eben zwischen George und Anne. Und ansonsten ist ja Michael Haneke häufig so der Marionettenmeister, der einfach immer seine Figuren auch so ein bisschen an den Fäden hat. Aber hier ist es einfach so, dass er die Fäden angesichts dieser großen Liebe, die bis in aller Konsequenz zuletzt gelebt wird, einfach fallen lässt. Und dafür muss ihm Nanni Moretti eigentlich die Goldene Palme geben. Aber es heißt ja jetzt schon hier überall in Cannes, die beiden haben kein gutes Verhältnis. Mhm. Und Nanni Moretti sagt auch in Interviews oder hat es immer früher gesagt, dass er das Kino von Michael Haneke eigentlich nicht mag. Und es gibt ja auch immer so eine Eifersucht zwischen den Regisseuren. Ne? Dann hat Haneke zwei Goldene Palmen und Nanni Moretti nur eine.
Moretti ist also der Jurypräsident, hat ein gewichtiges Wort. Wir werden abwarten, was morgen passiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben einfach Darstellerpreise gibt. Emmanuel Rie war diese große alte Dame des französischen Theaters. Ja. Auch Kinos spielt ja wirklich hinreißend und so verletzlich und anrührend, diese alte Dame.
Und Jean-Louis Trintignant auch, ne? Der selbst einen Schlaganfall hatte und der sich immer so zitternd durchs Bild bewegt und so eine große Würde hat. Nein, von mir aus kann der auch alles gewinnen.
Werden wir sehen, Anke. Ob vielleicht Moretti die Größe hat, über seinen eigenen Schatten zu springen, wäre ja möglich. Ja. Und ob er in der Jury sich so durchsetzen kann. Also das werden wir alles morgen sehen. Cannes ist wirklich ein sehr langes Festival. Und anders als in Berlin ist nicht am Samstag Schluss, sondern tatsächlich erst am Sonntagabend wird die Palme verliehen. Und wenn die anderen Preise verliehen, bin sehr gespannt. Anke, wünsche dir eine schöne Zeit natürlich noch in Cannes und freue mich aber auch auf deine baldige Rückkehr.
Tschüsschen.
Tschüss.
Es war lange Zeit sehr ruhig um die Men in Black, die Herren in den schwarzen Anzügen, die sich darum kümmern müssen, dass es die Aliens auf der Welt nicht ganz so arg treiben. 2002, genau so lange ist es schon her, da waren sie zum letzten Mal bei uns und jetzt kommen sie erneut. Will Smith ist dabei, genauso wie Tommy Lee Jones und es gibt überraschenderweise einen dritten Mann, gespielt von Josh Brolin. Warum der notwendig ist, erklärt uns jetzt Peter Baddies, den ich erstmal herzlich grüße. Hallo Peter.
Hallo Knut, guten Tag.
Und der mit Brolin gesprochen hat. Peter, Men in Black, also diesmal sind es zwei Men in Black, logisch, und dennoch sind es drei. Erklär uns bitte dieses mathematische Rätsel.
Ja, das eigentliche Gespann, die Agenten J und K, existiert zu Beginn. Sie müssen wie immer nach Aliens suchen, die sich unrechtmäßig auf der Erde aufhalten oder die Böses vorhaben. Aber dann haben J und K eines Tages Zoff miteinander und als Will Smith alias J ins Hauptquartier kommt, erwartet ihn eine böse Überraschung.
Ich suche Kay!
Wer ist Kay?
Sie auch, Sie auch.
Ich meine, wer ist Kay für Sie?
Mein Partner. So ein älterer. 110, vielleicht 111 Jahre alt. Hat so eine störrische, Elvis-mäßige Art an sich. Wenn der Mann lächelt, dann sieht das so aus. Haben Sie ihn gesehen?
Ich bringe Sie zu Kay.
Danke sehr.
Um es kurz zu machen, Kay ist verschwunden, beziehungsweise er ist vor vielen Jahren gestorben, im Jahr 1969. In dieses Jahr muss Jay nun reisen, um Kay zu retten. In der Gegenwart spielt Tommy Lee Jones den Agenten Kay, in der Vergangenheit ist es Josh Brolin.
I think so. I mean, I think there's funny.
Es ist definitiv der lustigste Film der Reihe. Es gibt zwar auch wieder spektakuläre Aliens zu sehen, aber was diesen Film wirklich so lustig macht, das ist der Ausflug in die 60er Jahre. Wenn man mal das Ende der 60er betrachtet und schaut, welche der Ikonen könnten denn damals bei den Men in Black gewesen sein und welche unserer Lieblingsstars sind vielleicht Aliens, dann ist es ein riesengroßer Spaß. Wir hatten beim Drehen jedenfalls eine Menge davon.
We enjoyed working with each other very much.
Und der Spaß überträgt sich auch beim Zuschauen, nach Möglichkeit übrigens nicht in 3D schauen, sondern in 2D, denn es ist wieder ein konvertierter Film. Die Szenen in den 60ern sind sehr schön, zum Beispiel bei diesem Herrn.
Verdammt nochmal, Kay! Wollen Sie meine Tarnung auffliegen lassen?
Agent W., Ihre Tarnung ist wasserdicht.
Wow, Andy Warhol ist einer von uns?
Wasserdicht? Sind Sie wahnsinnig? Mir gehen die Ideen aus, ich male schon Suppendosen und Bananen verflixt und zugenäht.
Ehrlich gesagt, Mr. Warhol, ich muss gestehen, ich finde Ihre Arbeit großartig.
Oh, danke sehr.
Oder wenn Agent Kay von einem Einsatz erzählt.
Vor einiger Zeit hatte ich den Auftrag, einen Musiker zu beschatten, Mick Jagger. Er war in so einer britischen Band, den Rolling Stones.
Ja, sag mir was.
Gut, wir glaubten, dass er auf dem Planeten war, um sich mit Erdenfrauen zu paaren. Also war ich in London.
Sehr viel schöne Ideen, aber es muss eben auch den Showdown geben mit dem oberbösen Alien und da ist der Film nicht gerade überragend.
Peter, wie passt Josh Brolin nun in dieses Gespann hinein? Man kennt ihn ja doch eher von ernsteren Filmen.
Sagen wir es mal so, wenn Tommy Lee Jones mal einen Filmsohn braucht, Josh Brolin wäre die Nummer eins. Beide sind herrlich knurrig, beide sind staubtrocken und beide hatten in ihrem Leben wohl das Glück, wenn man das so nennen mag, erst spät Anerkennung gefunden zu haben oder, wie es Josh Brolin ausdrückt,
People don't finally find me very effeminate.
Ich war noch nie der Anwärter auf den Filmstar der Woche. Der Grund ist einfach, ich habe keine weichen Züge, ich sehe nicht sehr feminin aus und das kommt heute halt an. Früher war ich ziemlich unglücklich damit, aber die Zeiten haben sich geändert. Es gibt nicht viele Typen wie uns, die man als echte Männer besetzen kann. Mit Tommy Lee Jones lege ich da voll auf einer Linie. Der wird auch selten als Lover besetzt oder in Komödien. Hier in Men in Black 3 hat man uns beide endlich zusammengeführt in einem Film mit einem leichten Ton. Wir beide finden das wunderbar. Ich würde die beiden Herren sehr gern mal in einem Film als Gespann sehen. In No Country for Old Men, da waren sie schon mal zusammen zu sehen, hatten aber kaum gemeinsame Szenen.
Und nun noch, Peter, wenn jemand diesen wunderbaren Schauspieler noch gar nicht kennen sollte und jetzt die ganze Zeit überlegt, wo kommt der her, was ist das für einer, sag es uns bitte.
Er ist einer von denen, die einen den Glauben an das Geschäft, das ja auch ein Kunstwerk ist, zurückgeben. Er ist wunderbar geerdet. Geboren wurde er 1968 als Sohn von James Brolin. Obwohl er gleich Arbeit als Schauspieler bekam, klappte es mit der Karriere nicht zurecht und so suchte er sich andere Arbeit.
No matter what I did. It didn't matter.
Für mich spielt es keine Rolle, was ich tue. Hauptsache, ich tue überhaupt was. Da sitzen und auf einen Anruf warten, das könnte mir nicht passieren. Ich weiß noch, dass ich sehr überrascht war, als sich nach No Country for Old Men der Erfolg einstellte. Hatte ich doch gerade meinen eigenen kleinen Börsenhandel aufgemacht. Und davor war ich mal für eine Weile nach Arizona gezogen, um als Landschaftsarchitekt zu arbeiten. War großartig da. Und auch als Börsenhändler hätte ich wohl leben können. Hin und wieder muss ich mal meine Hände in den Dreck stecken oder was ganz anderes als Schauspiel machen. Etwas, von dem ich nicht weiß, was sich daraus entwickelt.
Maybe I'll come at it a different way. Maybe I'll learn something else. I don't know.
Ja, er ist einer von den Knut, die nie große Stars werden, die aber alles spielen können, sogar George W. Bush. Er ist immer für eine Überraschung gut.
Ich habe ihn übrigens das erste Mal so ganz bewusst wahrgenommen, erst in True Grit und dann natürlich in dem Woody Allen-Film Ich sehe den Mann deiner Träume. Damit ist er doch richtig bekannt geworden. Das war auch eine richtig schöne, große Rolle. Jetzt sehen wir ihn also in Man in Black 3. Dir herzlichen Dank. Dies war Peter Baddies. Er sprach mit Josh Brolin. Rolling.
Tschüss Knut, schönes Wochenende.
Für viele ist er immer noch die Stimme des Reggae und das Gesicht Jamaikas, Bob Marley. Der erste Superstar aus der dritten Welt, wie er in den 70er Jahren ja genannt wurde, ist seit mehr als 30 Jahren tot. Seine Musik aber wird immer noch gehört und Kevin MacDonald, den man ja kennt von Filmen wie The Last King of Scotland oder State of Play, jetzt also hat er diesen Film gemacht über Bob Marley und seine Idee war es, den Menschen sichtbar zu machen. Wer kann uns besser beschreiben, ob es gelungen ist, dieses ja sehr aufsehenerregende Projekt, das auf der Berlinale ja Premiere hatte, als eben unser Mann für Dub und Reggae, Andreas Müller. Herzlich willkommen erstmal. Freue mich, dass du für uns im Kino warst. Während der Berlinale schon hast du ja den Film dir angesehen und kannst uns vielleicht aber erstmal, bevor wir über den Film selber reden, etwas sagen, wirklich zu diesem Phänomen nochmal. Also Bob Marley, der so allgegenwärtig ist, der auch heute noch bei Teenies über dem Bett hängt als Posterboy.
Ja, was ist da passiert? Also es, glaube ich, hängt damit zusammen, dass Anfang der 70er Jahre schwarze Musik ja ohnehin ein globales Phänomen war und das hat die Türen geöffnet für Leute wie ihn. Er hat aber sicherlich in einer historisch besonderen Situation angefangen, international erfolgreich Musik zu machen, nämlich dadurch, dass Chris Blackwell, also dieser Mogul, den die Jamaikaner ja auch die Cobra nennen, also ein ganz knallharter Geschäftsmann, aber eben gebürtiger Jamaikaner, diese Musik nach Europa brachte und der produzierte Marley wie einen Rockmusiker. Und ja, er hatte ein gutes Aussehen, das kommt dazu. Er war eben nicht tiefschwarz, sondern eben als Mischlingskind, wie man damals ja auch sagte, sein Vater war weißer. Eine Figur, die dann einfach sehr gut funktionierte. Und Mitte der 70er kamen die großen Erfolge in England. Und eigentlich dann spät im Leben wurde er zum absoluten Superstar, allerdings dann eben auch auf wahrhaft monumentale Weise. Aber richtig erklären kann man, glaube ich, solche Phänomene nicht, die passieren.
Jetzt haben wir aber den Film und einige der Stationen, die du gerade genannt hast, habe ich im Film auch wiederentdeckt. Also es ist schon ein lineares Erzählen an dieser Biografie entlang. Wie präsentiert er sein Material? Wie erzählt er dieses Leben?
Ja, sehr traditionell, sehr brav von A bis Z. Also es beginnt damit, dass der Geburtsort Marleys aufgesucht wird, Nine Miles im Norden Jamaikas und von da wird die Geschichte dann weitererzählt. Problem ist, dass es keine Bilder gibt aus den frühen Jahren. Es gibt kein Foto von Marley, auf dem er jünger als 16 ist. Also das erste gibt es so mit 16 Jahren. Das kompensiert er damit, dass er mit drei Kameramännern insgesamt gearbeitet hat. Wunderschöne Aufnahmen Jamaikas da präsentiert an der Stelle. Ja, und dann geht das immer so weiter. Also die entsprechenden Interviewsequenzen aus der Jugend, den ersten Versuchen als Musiker, den ersten Erfolgen, den großen Misserfolgen aber auch, bis hin zum elenden Krebstod. Also dann über 2 Stunden wird dafür gebraucht, diese Geschichte so zu erzählen. Sehr brav, sehr traditionell, dann aber eben auch wenig fordernd und auch wenig aufregend leider.
Ich persönlich war zum Beispiel schon sehr berührt auch von den Interviews mit den Kindern, die ja durchaus kein Heldenbild ihres Vaters malen oder auch gerade von den letzten Jahren, wo man auch so sieht, wie er verfallen ist, nicht? Also wie der Krebs ihn ausgezehrt hat, wortwörtlich. Regisseur ist sehr stolz auf seine sehr raren Bildmaterialien, die er gefunden hat. Wie ging es dir damit als Experte? Ist das rar und was bringt es?
Dieses Material ist teilweise, würde ich schon sagen, aufregend, denn es gibt so Momente, wo wir Familienmitglieder hören, die wir nicht kennen oder auch sehen. Also zum Beispiel die entfernten Cousins von ihm, also die andere Seite, die weiße Seite der Marley-Familie, die da zu Wort kommt. Und was ich auch gar nicht wusste, die Marleys, die weißen Marleys besaßen eine Baufirma und Betonfabrik in Jamaika. Und da ist er auch mal, hat er mal vorgesprochen, weil er Geld brauchte irgendwann in den frühen 70ern für eine Produktion und dachte, na, vielleicht geben die mir was. Und er ist dann mehr oder weniger wie so ein Alien angeguckt worden, weil er eben schwarz ist. Ne? Also, und ich dachte, wer ist der Typ denn? Und was will der hier, so ein dreckiger Ghetto-Bewohner? Das sind so ganz interessante Momente. Er hat einige sehr interessante Konzertaufnahmen, die jetzt aber nicht unbedingt unseen sind, also die man durchaus schon mal hätte sehen können, aber die auch mehr oder weniger nicht auftauchen, weil es eben auch keinen richtigen Film gab bislang. Das ist ja auch das Frappierende daran, lässt sich aber allerdings auch erklären. Also da gibt es schon so ein paar Momente, auch eine Liaison mit einer Tochter eines westafrikanischen Potentaten wird dann nochmal aufgezeigt, die ich so nicht kannte, von der ich mal gehört hatte, aber da ist dann diese Frau tatsächlich und solche Geschichten gibt es dann durchaus zu sehen.
Dann interessiert mich jetzt natürlich zum Schluss dein Fazit, also wir haben diese Lebensreise angetreten. Ich sagte mir, ist manchmal so eine konventionell gemachte, vielleicht auch brave, wie du sagst, Dokumentation lieber als ein misslungenes Experiment, weil ich hier zumindest eben wirklich informiert werde. Ich habe den Eindruck, ich bekomme mit, wie wurde dieser Mann zu dem Mythos?
Also interessant finde ich, dass MacDonald es vermeidet, das Ding zuzuschmieren mit Musik zum Beispiel, was ja total nahe liegt. Die Musik taucht natürlich auf und das aber sehr pointiert, punktuell eingesetzt. Was ich auf der anderen Seite schade finde, ist, dass das Ganze wirkt wie in einem kulturellen Vakuum entstanden. Also das, was alles links und rechts an Musik entstanden, findet überhaupt nicht statt in diesem Film. Das ist so, als wenn der das alles selber erfunden hätte, was ja nicht stimmt. Er hat gesagt, er wolle den Menschen sichtbar machen hinter der Ikone. Das schafft er auch nicht, weil es sozusagen hier wieder zementiert wird, dieses Denkmal. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Schattenseiten dieses Mannes, die nämlich durchaus da sind, wieder mal in keiner Weise zutage gefördert werden. McDonald hat darauf hingewiesen, dass der Marley Estate, also diese große Firma, die da heute dranhängt, also ihm völlig freie Bahn gelassen hat, der konnte machen, was er wollte. Und sie mussten aber auch gar keinen Einfluss nehmen auf ihn, weil er ist, wie viele andere, eben vor dieser großen Legende eingeknickt. Und für mich ist eigentlich der schönste Moment am Schluss, wenn wir den Abspann sehen und Menschen aus aller Welt singen Marley-Songs. Da wird dann einem nochmal klar, was für eine globale Wucht diese Figur bis heute hat. Das ist dann eigentlich schon der menschlichste und schönste Moment in diesem Film, der für mich einfach nur nochmal einen schönen Rahmen um dieses Denkmal gebastelt hat.
Marley gesehen für uns von Andreas Müller, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. War schön, dass du bei uns warst, Andreas, und dir diesen langen, langen Film angesehen hast. Aber es war für dich natürlich sowieso eine Pflichtveranstaltung, ist ja ganz klar, dass du da hingehen willst. Danke, Andreas Müller.
Ich habe es ja schon versucht anzudeuten, was für ein Wahnsinn geschildert wird in dem Film. I Want to Run, das härteste Rennen der Welt. Also 64 Tage hat man Zeit für über 4000 Kilometer von Bari, also ganz unten in Italien, geht's hoch bis zum Nordkap in Norwegen. Da rennen Menschen und tatsächlich sind es ganz normale Sportler. Ein Profi ist dabei, der Rest, das sind wirklich Menschen, die trainieren, die dabei sein wollen beim härtesten Rennen der Welt. Und dass ich all diese Fakten weiß, weiß ich natürlich nicht, weil ich da mitgelaufen wäre. Das würde ich auch niemals tun, auch gerade nach diesem Film nicht. Aber ich weiß es eben durch den Film I Want to Run, dass härteste Rennen der Welt von Achim Michael Hasenberg. Ich erstmal herzlich grüße. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
In diesem Film schilderst du also diese unglaublichen Unternehmen, diese Menschen, die mit so viel Kraft, mit so viel Leidenschaft, auch mit so viel Leiden dann eben wirklich diesen Weg rennen. Und zwar ist das Rennen von 2009, das du beobachtet hast. Da warst du also dabei. Und erstmal die Frage an dich, bist du auch so ein leidenschaftlicher Läufer? Gab es irgendein anders, wo du gesagt hast, okay, ich laufe ein paar Kilometer mit und nehme eine Kamera mit? Oder wie hat sich das entwickelt?
Also ich bin eigentlich überhaupt kein Läufer. Wir standen nur vor diesen unglaublichen Zahlen und mit Kopfschütteln. Also wir konnten das einfach nicht fassen, dass jemand 70 Kilometer am Tag und das über 64 Tage lang laufen kann. Und deshalb wollten wir unbedingt diesen Lauf begleiten, um das letztendlich auch uns selbst erklären zu können. Dann, als die Dreharbeiten immer näher kamen, dachte ich, na, jetzt muss ich aber doch irgendwie mal mit diesem Joggen anfangen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und schaffte dann auch bemitleidenswerte 10 Kilometer.
Immerhin.
Naja.
Transeuropa, so heißt ja dieser Lauf, der auch nicht jedes Jahr stattfindet. Das geht auch gar nicht, glaube ich, bei diesen Herausforderungen. Du hast da bestimmte Menschen jetzt porträtiert, die du rausgenommen hast, die uns sehr nahe kommen im Verlaufe deines Films. Nach welchem Prinzip hast du die so ausgewählt?
Ja, also wir wollten natürlich auf jeden Fall den Profiläufer Achim Heukemes dabei haben, den einzigen Profiläufer. Dann aber auf jeden Fall auch Elke Streicher, die damals die schnellste europäische Läuferin war, die teilweise Stunden vor dem ersten Mann ins Ziel kam, bei solchen langen Distanzen. Dann wollten wir auf jeden Fall Joachim Hauser, der an MS erkrankt ist und trotzdem diese unglaublichen Strapazen auf sich nimmt. Und dann gab es wiederum auch Läufer, Läuferinnen, die wir während dem Rennen selbst kennenlernten und dann sehr interessant fanden, wie Hiroko oder Stefan aus Toulouse.
Oder aber eben auch Robert Wimmer, der gewonnen hat und zwar im Jahre 2003. Bei euch geht er als Vierter dann immerhin ins Ziel hinein, ist Optiker in Nürnberg und wir haben ihn in der Leitung. Erstmal herzlich willkommen, hallo Robert.
Hallo, grüß dich Knut, Gruß an Achim auch.
Hallo Robert.
Und wir erwischen dich jetzt auch wirklich gerade in deinem Laden. Also du bist wirklich tatsächlich Optiker, Familienvater und hast dich aber damals eben entschlossen oder immer wieder entschließt. Ich glaube auch für dieses Jahr 2012 die Familie für 64 Tage zu verlassen. Wie nehmen die denn das überhaupt an? Welches Opfer bringen die da?
Ja, das ist eben mein Lebensmotto, Lebenstriathlon, dass ich eben eine Dreiteilung habe von meinem Beruf, meinem Hobby, dem Ultramarathon und auch für die Familie natürlich da bin. Nur es ist bei mir natürlich zeitweise halt so, dass ich die Familie zurückstelle, wie jetzt in der Trainingsvorbereitung für den diesjährigen Transeuropa-Lauf. Und natürlich geht das nur mit viel Verständnis der Ehefrau und der Kinder. Ja, aber die haben mich ja dann nach dem Lauf umso mehr, weil ich dann natürlich auch meine Laufkilometer runterschraube. Und es ist, wie es ist. Es ist, sind meine Lebensträume, die ich einfach lebe. Da fahre ich straight durch. Ne?
Aber Robert, wir sehen ja im Film zum Beispiel, das finde ich sehr eindrucksvoll, welche bizarren Verletzungen es da auch so gibt. Also es sind ja nicht die normalen Sachen, die man so erwartet. Es sind wirklich ganz schwere Gelenkverletzungen, manchmal langfristige Sachen. Warum nimmt man sowas auf sich? Also von Bari aus loslaufen, okay, aber bei mir wäre wirklich schon sehr bald Schluss.
Gut, wir haben natürlich eine außerordentliche Motivation, dort ans Ziel zu kommen und unsere Empfindung verschiebt sich. Also die Wehwehchen, die einen anderen vielleicht dazu zwingen, mit dem Laufen heute aufzuhören, die zählen für uns nicht. Also wir haben da viel höhere Hürden für einen Rennabbruch. Und andererseits ist es schon so, dass man auch viel Freude hat und man kann auch trotz Schmerzen noch Spaß an dem Tag haben beim Laufen, weil man diesen Schmerz irgendwann auch unterbindet und nicht mehr bemerkt, sofern man halt mental trainiert hat und positive Gedanken hat. Ne?
Achim, was sind das für dich für Menschen? Also auch den Robert, den wir ja im Film auch gut kennenlernen, sind das so Übermenschen, die wirklich einen unfassbaren Willen haben und ihren Körper damit zügeln können?
Ja, ich wurde mal gefragt, ob es Helden sind. Mhm. Also es sind natürlich absolut Helden. Es sind allein schon deshalb Helden, weil sie ja jeden Abend, jede Nacht übernachten sehen in Hallen auf der eigenen Isomatte. Und das ist unglaublich. Also mit 70 Personen in einer Halle zu übernachten, eine unglaubliche Schnarchkakophonie herrscht dort. Allein deshalb sind sie natürlich schon Helden, sind unglaubliche Menschen. Aber es ist eben, so wie Robert es ja auch schon gerade gesagt hat, sie sind unglaublich, mental unglaublich stark, sind ganz starke Charaktere.
Und Achim, du hast gerade was angesprochen, was im Film auch ganz schön rüberkommt. Das ist auch tatsächlich nicht glamourös. Es ist auch so eine Jugendherbergsatmosphäre auch untereinander. Also bei aller Konkurrenz und natürlich dem Wunsch zu siegen, hatte ich so den Eindruck, entstehen da auch Freundschaften fürs Leben?
Das könnte jetzt vielleicht Robert am besten beantworten.
Den fragen wir auch gleich.
Ja. Also es ist natürlich so, dass bei so einem Lauf, wo man bis an die Grenzen der eigenen Energie geht oder eben tatsächlich auch drüber hinaus teilweise, dass da natürlich nicht mehr so viel Energie da ist, um jetzt richtige Freundschaften zu entwickeln und soziale Kontakte zu pflegen. Aber es ist tatsächlich so, dass neben diesem ganzen letztendlich Ego-Trip, der dort herrscht, tatsächlich sehr überraschend, für mich zumindest sehr überraschend war, dass sich dann doch immer wieder diese ganze Gemeinschaft aufrafft, um eben, so wie es auch so schön im Film zu sehen ist, dann ein kleines Konzert zu geben solche Dinge, ja.
Robert, wie hast du es empfunden, wie empfindest du es mit den Mitläufern?
Man freut sich im Nachhinein immer, wenn man von jemandem was liest im Internet, wo er gelaufen ist, oder man trifft jemanden beim Lauf. Aber also ich persönlich habe jetzt da keine tiefergehenden Freundschaften, weil, wie Achim schon sagte, wenn man wie ich gewinnen will, dann ist man auch nach der Etappe dran, sich zu organisieren und sich zu erholen, Füße hochlegen, massieren, dass man gar nicht so viel Zeit hat zu musizieren. Das war zwar hin und wieder und wir hatten auch Auftritte von Volkstanzgruppen bei uns in unserem Lagerleben in der Turnhalle. Aber ich habe den Fokus auf Platz 1 und da kann ich natürlich auch gesellschaftlich nicht überall dran teilnehmen. Das ist möglich, wenn man vielleicht sich das Ziel setzt, in Anführungszeichen nur ins Ziel zu kommen. Da hat man da mehr Zeit für. Aber ich nutze da die Zeit lieber, indem ich mir die Ohrenstöpsel reintue und eine Stunde schlafe. Dann ist da gescheiter für mich.
Bekommt man sowas mit eigentlich von der Schönheit der Natur? Also bei Bergsteigern ist auch eine Art von Extremsport natürlich. Die haben doch eine enge Bindung trotz alledem zu dem Berg, zu der Landschaft. Wie ist es bei euch?
Ja, bei dem Tempo, das man ja beim Laufen hat, sieht man schon was von der Landschaft. Ja. Aber auch da ist ja wieder wichtig, am Boden zu gucken, dass man nicht über was drüber stolpert, sonst ist das Rennen aus und da hängen ja jahrelange Vorbereitungen dran. Ansonsten hat man auch taktische Sachen, da konzentriert man sich drauf, wie weit ist der andere hinter einem. Man schaut, wie weit ist noch der Verpflegungsstand. Für mich ist Landschaft sekundär. Es ist interessant, aber die habe ich ja im Training auch. Andererseits, es sind einfach herrliche Bilder, wenn man durch ganz Europa läuft, wechselt die Klimazonen und hat natürlich auch Länder, die man vorher noch nicht gesehen hat. Ist berauschend und das ist eben die Gefahr. Man muss einfach da auch konzentriert sein. Das ist letztendlich, für mich ist es wie ein Arbeitstag, dass ich einfach meine Etappe abspule, möglichst auf Platz 1 oder 2. Und danach kann ich loslassen, wieder bis zum nächsten Tag und regenerieren. Es kommt immer darauf an, was man für Ziel halt hat.
Und Robert, du bereitest dich jetzt vor auf das nächste Rennen?
Genau, es gibt nochmal glücklicherweise einen letzten dritten Trans-Europa-Lauf. Der findet am 19. August statt und geht von Dänemark über Deutschland, Frankreich, Spanien bis an den Fels von Gibraltar. Ja. Also auch wieder hier vom Meer zum Meer über 4.175 Kilometer. Und ja, da möchte ich nochmal angreifen, meinen Fehler mit dem vierten Platz von 2009 ausgleichen.
Fehler, sagst du. Hat sich denn die Frage nochmal an Achim, für dich auch was verändert? Also Verhältnis zum eigenen Körper, zur eigenen Fitness?
Ja. Zur eigenen Fitness vielleicht nur sehr bedingt, also mittlerweile jogge ich auch nicht mehr, aber was sich auf jeden Fall verändert hat, und das hat Robert jetzt so ein bisschen am Rande gestreift in seiner Antwort, dass man, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, so wie jetzt eben die Läufer das Nordkap, dass man, wenn man das will, wenn man sich das, wie das Elke Streicher im Film auch sagt, wenn man sich das in den Kopf hineinhämmert, dass man doch unglaublich viel erreichen kann, oder wie es dann letztendlich Achim Holkmes so schön auf den Punkt bringt, dass die Türen, die sich einem in den Weg stellen, man aufstoßen muss.
Das sieht man im Film I Want to Run, das härteste Rennen der Welt. Bedanke mich erstmal sehr herzlich bei Robert, wünsche natürlich wahnsinnig viel Erfolg jetzt im August dann für das nächste Rennen. Danke, Robert.
Danke dir, Knut.
Und gute Reise nach Berlin, denn morgen gibt es eine sehr schöne Aktion, finde ich, eben zur Premiere des Films. Um 9 Uhr geht nämlich ein Rennen los, das ist natürlich lächerlich für Robert, so wie 55 Kilometer. Ja.
Also ich bin dabei.
Ja, genau. 9 Uhr Hauptbahnhof Potsdam, dann bis zum Babylon in Berlin-Mitte, also das Rennen, da kann man auch dann teilnehmen, man kann sich da anmelden dazu übrigens. Die ganzen Angaben finden Sie bei uns auch auf unseren Internetseiten oder auch bei Facebook auf Radio 1, dann wissen Sie, wo Sie sich anmelden müssen, wo die Strecke dann auch lang führt. Also rennen Sie einfach zur Premiere, um 18 Uhr ist dann die Premiere, da wird auch Achim dabei sein, natürlich dann mitlaufen, vielleicht ein Stück sogar noch, Achim. Gut, okay, also Achim ist zumindest bei der Premiere dabei. Achim Michael Hasenberg, der Schöpfer von I Want to Run, das härteste Rennen der Welt, morgen der Premierenlauf. Glaube ich, ziemlich einmalig, dass die Protagonisten zu einer Premiere dann wirklich angerannt kommen. Um 18 Uhr ist die Premiere im Babylon, der Film ansonsten im Kino zu sehen. Vielen Dank euch.
Danke.
Und wir bleiben noch ein wenig beim Thema Laufen, zumindest im Titel, denn der Film, über den wir jetzt reden wollen, der ist schlicht und einfach betitelt worden, Lauf, Ausrufezeichen, und ist eine kleine Sensation. Der erste Film, der in kurdischen Gebieten spielt und komplett auf Kurdisch gedreht wurde. Dieser Film hat international schon für viel Aufsehen gesorgt. Es gab Festivalpreise und es gab eine große Beachtung, denn natürlich ist das auch ein Politikum, wenn ein solcher Film entsteht. Hannelore Heider, die ich herzlich grüße, hat sich diesen Film für uns angesehen und kann vielleicht erst mal beschreiben, wo denn der Film ganz genau angesiedelt ist, also wo diese Geschichte spielt.
Der Film führt uns in eine kleine kurdische Stadt, ganz im Osten der Türkei ist das, in so ein ganz staubiges, verschlafenes Städtchen, wo eigentlich die Kinder, die auch zum Hauptdarsteller in diesem Film werden, wie man dann sehen wird, wo eigentlich nur die Kinder ein bisschen Lebendigkeit reinbringen. Sie arbeiten in der Stadt, sie kommen auch von den Dörfern, gehen in die Stadt arbeiten, und das heißt, sie hocken sich so an Straßenecken und versuchen irgendetwas zu verkaufen. Django, der Held des Filmes, der kleine Junge, der versucht es mit Kaugummi. Seine beste Freundin Yildiz hockt sich so hin und verkauft Trödel. Aber eigentlich gibt es auch gar keine Kunden. Also man sieht eigentlich nie jemanden, der das kauft. Man sieht auch nie Frauen in dieser Stadt. Und das aber das Verrückteste ist, dass, was wir oft ins Bild gerückt bekommen und was dann auch sehr die Neugier von Django weckt, ist ein Mann, ein älterer Mann, der offensichtlich einen Tick hat. Der rennt immer, und da kommt der Titel des Filmes her, Mess, Lauf, der rennt immer so einen bestimmten, eigentlich auch nicht erkenntlichen Straßenzug auf und ab. Er ist äußerlich ein bisschen verwahrlost, er ist aber auch sehr energiegeladen. Und der größte Spaß, den Django da immer beobachtet, ist, dass er, wenn er Passanten ihm begegnen, diesem also alten, ein bisschen verrückten Mann, er ihm immer ganz schnell die Zigaretten aus dem Mund nimmt. Ja, Django versucht, hinter das Geheimnis dieses Mannes zu kommen, der auch irgendwie zu seiner chaotischen Familie gehört, wo man als Zuschauer auch lange nicht weiß, wer da Vater, Sohn, Cousin, Onkel ist. Es ist, wie gesagt, eine wirklich sehr fremde Welt. Es ist aber kein Armutsgemälde. Es ist nicht so ein Elendsgemälde. Der Film hat ganz wunderbare, ganz klare, erdbraune Bilder. Er hat einen sehr schönen, stimmungsvollen Soundtrack und vor allen Dingen hat er eben diese wunderbaren Kinderdarsteller.
Hannelore, das Ganze also sehr rätselhaft angelegt, diese Gesamtkonstruktion. Konstruktion wird daraus in deinen Augen dann tatsächlich so etwas wie eine filmische Geschichte?
Ja, Django, ich habe es schon gesagt, versucht hinter das Geheimnis dieses alten, offensichtlich ein bisschen verrückten Mannes zu kommen, der auch immer wieder zu einem Arzt gebracht wird. Und das ist aber alles nicht mehr möglich, als eines Tages die Soldaten einziehen in die Stadt. Spätestens jetzt wissen wir auch, wann dieser Film spielt, nämlich 1980, zur Zeit des türkischen Militärputsches. Und die Soldaten nehmen auch diesen alten Mann Mann gefangen. Er kommt ins Gefängnis, weil er einfach nicht versteht, was die Soldaten von ihm wollen oder nicht verstehen will. Denn so verrückt sieht er nun auch wieder nicht aus, wenn die Kamera mal nah an seine Augen rangeht. Auch Yildiz, die Freundin von Schengo, traut sich nicht mehr auf die Straße, weil auch ihr Vater verhaftet wurde. Die Soldaten stellen an die armen Bauern unmögliche Forderungen, ihre Häuser zu renovieren. Es ist mit einem Schlag, hat sich der Ton, die Atmosphäre, die Stimmung, auch der Wärmegrad dieses Lebens verändert und damit ist aus dieser ja sehr individuellen Geschichte, die ganz auf den kindlichen Kosmos konzentriert war, auch ein sehr politischer Film geworden, ein ganz klare Parteinahme des Regisseurs und nicht nur, weil er den ganzen Film über, übrigens den sehr wortkargen Film über, eben die kurdische Sprache benutzt.
Hannelore, dir herzlichen Dank. Dies also der erste vollständig auf Kurdisch gedrehte Film, schon deshalb unbedingt erwähnenswert und sehenswert ist dieser Film ohnehin. Lauf gesehen von Hannelore Haider. Danke dir.
Wir wollen zum Schluss vorgreifen auf die nächste Woche, auf einen Film, der dann ab Donnerstag in den Kinos zu sehen ist. Ein Dokumentarfilm, der uns mit hineinnimmt in eine Welt, die den meisten Menschen von uns, man muss es schon so sagen, zum Glück völlig verschlossen bleibt. Ich selbst lebe ja in Lichtenberg, da gibt es ein Frauengefängnis Lichtenberg und dort sitzen zwei Frauen, beziehungsweise saßen zwei Frauen, die wir in dem Film Meine Freiheit, Deine Freiheit sehr genau kennenlernen, die uns sehr nahe kommen. Das ist einmal Salema, einmal Kübra und wir lernen auch den Mann kennen, der für sie verantwortlich ist, also den Gefängnisdirektor in einem sehr streng komponierten, sehr intimen, sehr persönlichen und auch sehr berührenden Film von Diana Necke, die ich erstmal herzlich grüße. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich.
Hattest schon eine große Veranstaltung in der Volksbühne, also ausverkauft, da waren die beiden Frauen auch dort, haben also auch mit den Leuten diskutieren können über ihr Leben, aber natürlich erstmal die Frage, ist dein Filmdebüt? Du hast dir ein sehr schwieriges Thema ausgewählt, finde ich, mit sehr vielen Fallstricken, mit sehr vielen Möglichkeiten auch Menschen vielleicht zu nah auf die Bälle zu rücken. Also warum hast du dich entschlossen, in ein Frauengefängnis zu gehen?
Also es war überhaupt kein Entschluss, das war Zufall. Ich war dafür ein anderes Projekt da und habe halt diese beiden Frauen gesehen. Und ja, im Englischen gibt es so einen Begriff. Ich war gerade auf Filmfestivals, deswegen, also da sagt man Golden Characters für einen Dokumentarfilm. Das sind sozusagen Menschen, die einfach so faszinierend vor der Kamera sind, so offen sind, dass das faktisch ein Geschenk ist. Und diese beiden Frauen, die haben mir halt von Anfang an ihr Herz geschenkt. Und die waren so beeindruckend für mich, weil die überhaupt nicht dem entsprechen, wie man sich eigentlich einen Gefangenen vorstellt. Und da habe ich erstmal gemerkt, auch wie vorurteilsbehaftet man selber ist, weil Knast und Gefangene sind sehr, sehr stark von den Medien geprägt. Und zwar extrem falsch geprägt auch auf eine Art und das hat mich umgehauen, weil die beiden Frauen extrem klug sind, viel, viel smarter als ich, sehr, sehr, sehr wirklich intelligent, poetisch, humorvoll und vor allen Dingen haben die eine Eigenschaft, sehr, sehr direkt und klar über Dinge zu sprechen, wie wir uns das nicht mal trauen würden.
Und sehr selbstreflexiv, also sie können auch ihre Lage ganz gut beurteilen, aber dennoch, und das müssen wir betonen hier, ist schon klar, warum die im Gefängnis sitzen. Also bei Salem ist es vor allem ein Drogenproblem. Ich finde, bei Kübra ist es viel problematischer noch, einfach dadurch, dass da wirklich eine große Gewalt hintersteht und daraus macht sie keinen Hehl. Du beschreibst das auch im Film, was sie getan hat und da schaudert man auch zurück. 4 Jahre Gefängnis sind kein Pappenstiel. Also du hast das schon mit reingenommen, immer wissend, dass das auch Sympathien kosten kann.
Ja, es ist natürlich so, mich hat natürlich nicht nur dieser Humor und diese Poesie fasziniert, sondern auch die extreme Widersprüchlichkeit. Das heißt, an dem Knast hat mich grundsätzlich erstmal fasziniert, dass es einfach wie als wenn ich mein Innen nach außen kehre. Wir alle haben krasse Seiten in uns. Und die Faszination, die von den beiden Frauen ausgeht, hat eben damit zu tun, dass sie diese extreme Widersprüchlichkeit haben und einfach tun, was sie wollen, aggressiv sind, wenn sie wollen. Das ist ja aber jetzt nicht wollen in diesem Sinne, ja. Aber die Kübra, die ist mit 14 in den Knast gekommen und hat da, bis sie 19 war, gesessen. Und sie hat natürlich schwere Straftaten begangen haben müssen, um eben so eine Jugendstrafe zu bekommen. Man muss aber dazu sagen, dass sie eben ihre schwerste Straftat im Knast begangen
hat. Im Knast, genau.
Und das ist eben das Krasse an dieser Geschichte. Und sie sitzt halt wegen schwerer Körperverletzung, hohem Aggressionspotenzial, schwerem Raubüberfall und eben auch sexueller Nötigung. Und eben auch im Zusammenhang mit schwerer Körperverletzung, sie hat zusammen mit anderen Frauen im Knast ein Mädchen schwer misshandelt und gefoltert.
Im Film alles geschildert und trotzdem, du sprichst von diesem Widerspruch, man glaubt es aber einfach nicht, weil man auch wahrscheinlich wirklich sich nicht vorstellen kann. Man sieht diese Frau, die so klug über sich reflektiert. Du hast gesagt, wenn sie beschreibt, dass ihr eigener Geruch irgendwie weg ist im Gefängnis, man riecht anders oder man riecht gar nicht mehr. Das sind Sätze, die vergisst man nicht und ich wüsste gern, wie kommst du als junge Filmemacherin damit klar, mit solchen Frauen zu reden und auch zu merken, da ist ein Widerspruch, den kriegt man einfach nicht zusammen.
Also es ist einfach so, warum ich den Film auch gemacht habe, man braucht immer einen sehr, sehr starken Antrieb. Ich hatte kein Geld für den Film und wollte den machen. Die Frauen wollten das auch ganz stark, weil wir uns sehr mochten. Du brauchst einen ganz starken Antrieb, um so einen Film machen zu können ohne Geld. Ansonsten wärst du verrückt. Also man muss ein bisschen verrückt sein, um Dokumentarfilm zu machen. Aber es war so, dass mein Lebensweg selber nicht gerade verlaufen ist. Das heißt, ich bin sehr, sehr knapp oft daran vorbeigeschlittert, auch im Knast zu sitzen. Ich hatte Glück und die beiden Frauen hatten das nicht. Und ich wollte verstehen, warum die und warum nicht ich. Das war dieser ganz starke Antrieb. Und ich habe einfach die Frauen erstmal so genommen, wie sie sind. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke des Films, dass ich halt nicht verurteile, sondern einfach verstehen will. Und so bin ich da rangegangen, weil sonst, ich rechtfertige die Straftaten auch nicht. Die sind einfach unglaublich. Und bis heute habe ich da auch Probleme damit. Ja, aber ich kann halt die Frauen sehen und kann halt auch erkennen, warum bestimmte Dinge so gelaufen sind, dass sie eben so schwere Straftaten begangen haben.
Aber Diana, es ist ja auch ein Film über Strafvollzug und über Rehabilitation danach, wenn möglich. Also wir sehen im Salima, der rauskommt, beide kommen übrigens raus im Verlauf des Films ja erstmal, wie sie auf der Straße lebt wochenlang, wie sie schreit. Das ist ein kalter Entzug, es ist einfach furchtbar, ihr dabei zuzusehen. Also ich denke, auch das spielt natürlich eine große Rolle. Wie gehen wir dann mit so Leuten um, wenn sie dann plötzlich in der Freiheit sind, mit der sie nichts anfangen kann? Sie kann da nicht leben.
Genau, das ist eben diese Gratwanderung innerhalb des Films auch, der liefert keine Antworten. Ja. Und er zeigt halt Sachen parallel nebeneinander und der Zuschauer kann es selber überlassen, zu überlegen, wie hängen die Dinge zusammen. Das Problem ist, dass ich immer hoffe und auch bis heute und auch immer hoffe, dass die beiden noch eine Chance haben. Das Problem ist aber, nach 4 Jahren, die ich mit den Frauen verbracht habe, weiß ich eigentlich, dass sie keine Chance haben. Und das ist so tragisch. Und deswegen ist der Film auch so hart, weil er den Zuschauer auch so entlässt. Und was ich eigentlich nur wollte, ist, dass man läuft so oft, zum Beispiel am Cottbusser Tor lang, sieht diese Menschen, wendet sich wirklich angewidert weg. Ich sehe das so oft. Und wenn man aber diesen Film sieht, weiß man, was für krasse Biografien dahinter stecken. Und es gibt eigentlich keine Lösung dafür. Und ich denke auch, dass der Strafvollzug mitverantwortlich ist, in der Art, wie er ist, dass diese Frauen keine Werkzeuge haben, weil die oftmals wie Kinder behandelt werden. Und immer, wenn die Sozialarbeiterin sagt, übernehmen Sie doch mal Verantwortung oder ja, wo bleibt Ihre Eigenverantwortung, dann verstehen die Frauen den Begriff Verantwortung, so wie wir den benutzen, nicht. Für die ist Verantwortung ein ganz anderer Begriff. Das heißt, man müsste da schon anfangen. Also die sind eigentlich, ja, die werden wie Kinder behandelt und auf der Straße finden sie sich auch nicht zurecht, sondern gehen immer wieder in ihre alten Muster zurück.
Du sagst, keine Werkzeuge haben, also du meinst damit keine Werkzeuge fürs Leben. Nicht so, womit man leben kann.
Also nicht, wie unsere Gesellschaft funktioniert.
Nicht lebenstüchtig ist. Du hast eben auch den Direktor mit hineingenommen, was ich auch interessant finde, weil er absolut gutwillig ist natürlich, aber eben auch ein gescheiterter, ich habe so empfunden, innerhalb eines Systems ist, dass er nicht verändern kann. Nicht? Also auch nicht eine Klischeefigur des Gefängnisdirektors, wahrlich nicht. Ne? Ich danke dir erstmal sehr herzlich, Diana, dass du heute bei uns warst. Der Film also ab der nächsten Woche dann im Kino, da ist er zu sehen und da sollte auch gesehen werden, eben gerade mit dieser Strenge, Klarheit und Kompromisslosigkeit uns auch in diese Ausweglosigkeit mit alle zu entlassen als Zuschauer. Es gibt noch ein sehr schönes Element in diesem Film, nämlich die tolle Musik von Mascha Corella, also die legendäre Berliner Musikerin.
Darf ich kurz noch was sagen?
Weil
am 3.6. Haben wir im Eva-Kino eine schöne Matinee mit dem Film. Da wird auch Selema da sein, eine der Protagonistinnen und ich. Und da kann man einfach auch mal direkt mit ihr sprechen, also nach diesem Film.
Unbedingt.
Und Mascha, der bin ich zu großem Dank verpflichtet. Mhm. Die hat mir eigentlich den Hintern gerettet mit dem Film, weil man einfach sehr viel Geld braucht, um Musikrechte zu zahlen. Und sie hat wirklich hochschwanger diesen Song komponiert, diesen Abschlusssong für den Film. Und der Film war sehr, sehr schwer abzuholen. Mhm. Und es ist ganz, ganz wunderbar geworden.
Ja. Finde ich auch. Das ist das Lied Take Me Out. Und das ist tatsächlich für dich geschrieben worden. Sie hat noch ein anderes Lied geschrieben. Und diese beiden Lieder finden sich dann eben auch auf ihrem neuen Album, das nach langer, langer Pause jetzt endlich erscheint. Analogies wird es heißen. Es gibt auch eine Record-Release-Party, und zwar am Dienstag im Ballhaus Ost. Da wird man also dann eben das ganze Album auch hören können. Das ist die erste Single übrigens auch. Ne? Also der Song zu deinem Film ist die erste Single.
Ja, das ist die erste Single-Auskopplung, genau.
Take Me Out, Mascha Corella, eben Lied zum Film Meine Freiheit, Deine Freiheit von Diana Necke, bei der ich mich sehr herzlich bedanke. Frohe Pfingsten dir. Und dies war's auch schon wieder mit 12 Uhr mittags. Filmmagazin hier auf Radio 1. Mein Name ist Kurt Elstermann. Ihnen ein schönes Pfingstfest natürlich und machen Sie es gut. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.